Ach, gibt es etwas Düsseldorferisches als Champagner? Sorry, ich wollte euch nur ein bisschen ärgern. Natürlich ist das ein Klischee, aber ehrlich gesagt, seit ich in Düsseldorf wohne, ist Champagner trinken für mich deutlich normaler geworden als vorher. Und wenn ich so an meine sämtlichen Freunde und Verwandten in anderen Städten denke, die kämen eigentlich normalerweise nicht auf die Idee, mal eben ein Glas Champagner zu zwitschern. Da gibt es eher dann Sekt. So, vielleicht einen guten Sekt, aber halt einen Sekt. Also die Düsseldorfer ja ein bisschen französisch in der Beziehung. Da ist Champagner vielleicht kein Wein wie jeder andere, aber einer, den man sich gerne gönnt, auch mal einfach so zwischendurch. Wir gönnen uns in dieser Episode auch mal das ein oder andere Gläschen. Vielleicht wart ihr ja dabei, als wir diese Episode aufgezeichnet haben, im Mai am Stadtstrand in Düsseldorf. Auf der Bühne waren Raphael Mittmann und Corinna Dosch vom Champagner Club. Der Star der Veranstaltung war aber das Getränk in der Flasche. Ich podcaste diesen Sommer noch dreimal unter dem Motto Rheinpegel Bruncht am Stadtstrand. Brunch, so heißt ja unser Genuss-Podcast bei der Rheinischen Post, also ein kleines Crossover mit dem Rheinpegel, immer mit Genussexperten, immer aus Düsseldorf und es gibt immer was zu probieren. Das nächste Mal am 16. Juni, also am kommenden Sonntag um 13 Uhr. Philipp Brosi ist da, Metzgermeister, Fleischsommelier, toller Typ, netter Kerl, ich liebe ihn sehr und er wird uns ein bisschen zum Thema Grillen auf die Sprünge helfen. Ne? Es ist ja EM und es ist irgendwie auch Sommer, wenn man das Wetter nicht so doll merkt. Naja, da kann man ja vielleicht auch mal das ein oder andere auf den Grill hauen und er sagt uns, was eigentlich der Metzgermeister grillt und gibt uns ein paar neue Ideen mit und natürlich bringt er auch was zum Probieren mit. Am 7. Juli kommen die beiden Köche Egor Hopp und Lukas Jacobi und sprechen über ihre kulinarische Freundschaft, die sind nicht gut befreundet, und auch darüber, wie das eigentlich ist, als junger Mann zu versuchen, es in der knallharten Kochbranche zu schaffen, auf dem Weg zum Stern. Oder vielleicht hat man es schon geschafft. Die kommen nach dem Fischmarkt direkt um 18 Uhr am 7. Juli. Und am 11. August krönen wir die Saison dann sozusagen mit Stefania Lettini, der Italien-Expertin, zum Thema Antipasti. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es ist ja immer recht heiß am Stadtstand da auf der Bühne. Aber da sind Antipasti doch genau das Richtige. Also, seid dabei beglückt mich, indem ihr vorbeikommt, eure Fragen stellt und natürlich auch probiert. Stadtstrand am Tonhallenufer direkt neben der Oberkasseler Brücke. Ich freue mich auf euch. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich sitze hier champagnerlos und schwanger im Homeoffice und freue mich auf das erste Glas nach der Stillzeit. Ihr hört Folge 320 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 4,63 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Und damit begrüße ich direkt auf der Bühne hier am Stadtstrand in Düsseldorf Corinna Dosch und Raphael Mittmann. Herzlich willkommen vom Champagner Club. Schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, dass wir da sein
Hallo.
Dürfen.
Und ihr habt was Tolles mitgebracht. Ich muss euch als erstes direkt fragen, was war euer erstes Glas Champagner? Könnt ihr euch noch erinnern?
Auf jeden Fall. Ich vermute mal eine Marke, die wir heute nicht mehr so häufig trinken würden. Ich nenne keine Namen, wahrscheinlich von einem großen Haus.
Aber weißt du noch, wann das war? Ungefähr?
Nee, das weiß ich nicht.
Keine Ahnung?
Doch, nee. Ich weiß es noch.
Du weißt Sag es. Noch?
Ich weiß es noch.
Aber du hast ja hoffentlich ohne mich das erste Glas getrunken.
Ja, also ich muss auch zugeben, ich komme ja aus einer Familie mit einem Drei-Sterne-Koch damals. Und mein erster kleiner Suff war mit Champagner-Sorbet.
Nein.
In diesem Champagner-Sorbet war drinne, wie er mir jetzt verriet, Laurent Perrier.
Okay, guck mal, das ist echt gut, dass Sie das noch wissen.
Kann man oder? Aber auch ohne Sorbet trinken. Sehr guter Champagner, sehr gutes Haus.
Sorbet, also im Prinzip als Dessert verarbeitet.
Genau.
Sehr schön.
Also er war damals einer der Ersten, der quasi ein Champagner-Sorbet entwickelt hat.
Großartig.
Das wird dann aufgegossen mit Champagner, ist eigentlich bis heute legendär. Und ja, jeder, der es probiert, sieht es.
Und das ist die eine Frage, was ist das erste Glas? Aber was ist das wichtigste Glas Champagner eures Lebens gewesen? Das bedeutungsvollste, da weißt du, Raphael, Bescheid.
Ja, ich kann dir allerdings auch nicht nennen, wie die Marke hieß. Es war mit Sicherheit von einem kleinen Haus. Aber ich kann mich daran erinnern, wann wir es getrunken haben, also ungefähr in der Zeit. Das war nämlich der Zeitpunkt, als es bei uns Klack gemacht hat und wir auf einmal das Gefühl für Champagner bekommen haben. Nämlich, wir haben ja vorher dann eher seltener Champagner getrunken. Ich sage jetzt vielleicht 2-3 Mal im Jahr, so wie die meisten. Und dann kannst du wirklich keine Unterschiede schmecken. Oder dann, wie gesagt, letztendlich ist dann auch egal, was du trinkst. Hauptsache kalt und wahrscheinlich viel süß. Dann schmeckst du eh keine Unterschiede. Aber da waren wir halt öfter in der Champagner und irgendwann hat es so richtig Knall gemacht. Und wir haben gemerkt, wow, das ist ein fantastisches Getränk. Und diese Qualität, die schmeckt man allerdings erst deutlich, wenn man des Öfteren mal so ein Gläschen zu sich nimmt.
Ja, oder wenn man in der Champagne ist, ne, es ist ja oft so, dass wenn man etwas dort trinkt, wo es hergestellt wird, es nochmal ganz anders wirkt. Und das ist vielleicht bei euch auch noch so gewesen. Ja. Aber man muss sagen, Champagner hat einen Siegeszug rund um die Welt, ist er angetreten. Und so, also der funktioniert überall. Historisch betrachtet habe ich gelesen, in England und den USA war das so der Beginn, wo die Leute gesagt haben, Mensch, Champagner ist es wirklich super. Wer heute mit uns ein Gläschen Champagner trinken möchte, der kann das tun. 10 glückliche Menschen können ein Gratisglas Champagner hier bekommen. Gleich machen wir nämlich 2 Fläschchen auf. Und wer das möchte, muss nur 2 winzig kleine Dinge tun. Er muss einmal einen von diesen beiden wunderbaren Podcasts hier auf seinem Handy abonnieren und er muss den Champagner Club auf Instagram folgen.
Ja, sehr
und
gut.
Und damit danke. Muss er dann zu Boris gehen und Boris kontrolliert das kurz und gibt euch dann euer Champagner-Ticket. Jetzt gerade sind noch 10 Tickets für gratis, ein gratis Glas Champagner da. Also wer jetzt einsteigt und mal eben einen Podcast folgt und einer Instagram-Seite, nämlich dem Champagner-Club, der kann noch einsteigen und ein Gläschen genießen. Und das machen wir gleich. So, jetzt ist mein iPad ausgefallen, weil es hier zu heiß ist. Wie geht's euch?
Ja.
Ist warm, ne?
Unser iPad läuft noch.
Das innere iPad ist noch da, das ist gut. Ich lege das mal beiseite und dann muss ich jetzt so ein bisschen blind fliegen, aber das kriegen wir hin. So, ihr habt gesagt, bei euch hat es irgendwann Klick gemacht. Ihr kommt ja aus dem Gastronomie- bzw. aus dem Agenturbereich und habt dann entschieden, viele Dinge, die ihr macht, ja, aber vor allen Dingen auch den Champagner-Club zu betreiben. Was ist das genau und wieso macht ihr das?
Also wir sind ja schon länger mit der Getränkeindustrie verbandelt. Als Agentur noch in der bösen Stadt mit dem K vorne haben wir lange Jahre gelebt und gearbeitet. Und da haben wir mit einem großen Getränkehersteller oder für einen großen Getränkehersteller gearbeitet im PR-Bereich. Und so haben wir schon frühzeitig mit der Marke, auch mit der Marke Laurent Perrier, gearbeitet und Alfred Gracien, die damals noch zu diesem Konzern heute gehörten und richtig dazu gekommen sind, war einfach über die Zusammenarbeit mit einem Bekannten, der uns eigentlich an das Thema rangeführt hat. Der hat nämlich abends ein Gläschen Champagner getrunken, so wie man bei uns in Deutschland üblichen Flächen Bier trinkt oder ein Alt hier in Düsseldorf natürlich. Und durch die Zusammenarbeit mit ihm haben wir halt öfter mal ein Champagner getrunken, haben schon das Gespür so ein bisschen dafür bekommen und haben uns dann praktisch das Tatsächliche, das Authentische dann in der Champagne geholt beim Besuch der Häuser. Und so sind wir dazu gekommen, Corinna, und wir haben dann erstmal gesagt, wir schicken mal unsere Empfehlungen, die wir in der Champagne kennengelernt haben, an unsere Bekannte und Freunde. Da waren einige, die haben gesagt, ich möchte gern dabei sein.
Also ihr habt im Prinzip angefangen zu importieren, kann man das so sagen?
Ja, am Anfang.
Das war sehr lustig. Ja. Also weil wir so wirklich, man muss das jetzt echt so sagen, wir hatten überhaupt keinen Plan. Also wir wussten gar nicht, was man da alles beachten muss, von Zollbestimmungen über Schaumweinsteuer und hast du nicht gesehen. Also
ihr habt einfach mal ein paar Kisten mitgebracht. So.
Ja.
Okay, darf man vielleicht nicht so
Nein,
laut
du darfst
sagen.
Ja ein paar Flaschen mitnehmen.
Ja, aber du darfst nicht viele mitnehmen und die dann verkaufen.
Okay.
Naja.
Also bevor man ein Geschäft draus macht, muss man ein bisschen aufpassen.
Du darfst 80 Flaschen pro Person mitbringen.
Ja. Okay, pro Person.
So. Ja,
viele Helene, Flaschen. Aber wer anfängt zu trinken, der
hat schnell 80 Flaschen alle.
80 Flaschen sind schnell
Geht
weg.
Schnell. Okay, gut zu wissen. Da muss man ein bisschen aufpassen bei euch offensichtlich. Ne?
Ja, da muss man ein bisschen
das
aufpassen.
Das geht schnell. Aber du hast gerade einen interessanten Hinweis gegeben, nämlich die Deutschen trinken den Champagner ja schon anders als die Franzosen im Sinne von, die gehen ganz anders damit um. Für uns in Deutschland ist das ja häufig sowas, das macht man auf zu einem ganz besonderen Anlass und dann steht man sozusagen in der Gegend rum, jeder hat sein Gläschen in der Hand, hält sich dran fest und trinkt es, ne?
Dagegen arbeiten wir. Das ist unsere Ambition, dagegen zu arbeiten, weil die Franzosen trinken Champagner einfach, weil es Spaß macht, weil es gut schmeckt.
Zum Essen.
Zum Essen.
Ganz normal.
Zum Nichtessen, zum
als Begleiter.
Zum
immer.
Ja, immer im Prinzip.
Wie war der Spruch? Wenn man traurig ist, wenn man fröhlich ist, in Gesellschaft, manchmal auch allein.
Ja.
Und wenn man Durst hat.
Genau.
Ne? So. Also Champagner geht immer.
Ja. Aber wir trinken es halt wirklich falsch im Sinne von, man trinkt eben nur ab und zu, dann nippt man ein bisschen, was auch falsch ist, immer einen vollen Schluck nehmen, am Anfang mal riechen, mal schwenken das Glas und keine Angst, die Perlen entschwinden nicht innerhalb von 2-3 Minuten. Corinna pflegt an dieser Stelle immer zu fragen, wisst ihr denn überhaupt, wie viele Perlen in so einem Glas sind?
Ja, das keine Ahnung. Corinna, ist doch deine Frage an dich.
Ich habe wirklich keine Ahnung.
Schätz mal.
Ich habe neulich mal geschätzt, wie viele Sterne man am Himmel sieht und ich habe sehr weit daneben gelegen. Es waren viel weniger, als ich gedacht hätte. Aber in diesem Fall sind es wahrscheinlich mehr, als ich denken würde. Also keine Ahnung.
Sag mal was?
Du meinst jetzt, wie viele Perlen sind in einem Glas Champagner, so lange, bis keine Perlen mehr da sind?
Ja.
Okay.
Korrekt.
Einfach mal raushauen.
Ist es mehr als fünfstellig?
Es ist mehr als fünfstellig.
Ist es mehr als sechsstellig?
Ja, hör mal, habe ich die Frage gestellt oder du? Hör mal, Alter.
Eine Zahl raus. Kluge Menschen antworten immer mit einer Gegenfrage. Ja, klar. Okay, warte. 1.600.000.
Ja, bist gut. 1 Million.
Dann bin ich ja weit drüber gewesen.
Aber das ist ein Aha-Effekt.
Aber 1 Million. Ne?
1 Million. Ja.
1 Million Perlen.
Also man darf durchaus schwenken und weil sich dann die Aromen ein bisschen mehr vermischen, ein bisschen entwickeln können. Und was wir auch immer falsch machen, wir trinken sehr gerne Champagner bei 8 Grad. Ist auch super erfrischend, aber die Franzosen trinken bei 10, 12, 13, manchmal sogar 14 Grad.
Das kommt aber auf die Qualität des Champagners letztlich an, oder?
Bei unseren Champagner, die kannst du alle auch wärmer trinken. Ich hoffe, unser Champagner, den wir mitgebracht haben, der ist nicht zu warm. Aber wenn er zu warm wäre, hättet ihr trotzdem noch ein hochwertiges Produkt.
Ich habe ja gedacht, natürlich muss ich als sozusagen Gastgeberin heute in Spe, muss ich ja ein bisschen was zu essen anbieten. Und deswegen habe ich mitgebracht Chips, die mittlerweile auch eine gute Temperatur erreicht haben.
Super.
Und zwar in zwei Geschmacksrichtungen. Das erste ist Spanish Ham, Jamón Ibérico.
Sehr gut.
Und das zweite ist etwas ungewöhnlich, Spiegelei.
Ja, das müssen wir jetzt gleich mal probieren.
Spiegelei-Chips. Die würden wir dazugeben. Ich mach mal die Tüten auf. Und währenddessen wäre meine Bitte, dass ihr mal ein bisschen über Champagner als Speisebegleitung erzählt. Denn die Frage ist ja wirklich, wenn man jetzt sagt, okay, doch, Champagner zum Essen, absolut. Wozu und wozu nicht?
Also ich hätte fast gesagt, Champagner geht auch beim Essen immer. Das Einzige, beim Dessert muss man ein bisschen aufpassen, was man hat. Es gibt auch Champagner, der wunderbar zum Dessert passt. Aber greifen wir doch mal deine Chips auf. Ich denke mal, viele denken, Champagner und Chips geht gar nicht, aber auch das geht, vorausgesetzt die Beilage, ich sage jetzt mal, die Chips sind die Beilage, sind nicht zu stark gewürzt. Der Champagner muss natürlich immer das Produkt sein, was sich aromatisch immer noch entwickeln kann. Und wenn wir dann ein zu krass gewürztes Essen dazu nehmen, dann ist es eher schädlich und wir wollen es ja als Gesamtheit genießen. Ein paar Chips in der Hand und dazu ein herrlich kühles, frisches Glas Champagner.
Und was heißt denn beim Dessert vorsichtig sein?
Wir haben ein Haus, das haben wir aber heute nicht dabei. Das ist eine Winzerin, eine kleine Winzerin, die produziert nur 10.000 Flaschen. Die hat, weil sie gerne nicht süße Desserts mag, hat sie sich einen eigenen Champagner für Desserts kreiert. Und das ist zum Beispiel ein Champagner, den empfehlen wir zum Dessert. Das ist meistens dann so ein rote Früchte-Dessert. Das kann Eis sein, das kann Sorbet sein. Mhm. Schokolade ist immer schwierig. Ne? Aber es gibt auch Champagner, der so ein bisschen Schokoladennoten hat. Die Bandbreite an Geschmacksaromen ist unendlich.
Ja, und wo wir gerade bei der Bandbreite sind, ich meine, der meiste Champagner im Glas ist ja weiß sozusagen. Es gibt aber auch Rosé, ne?
Ja, und zufälligerweise haben wir heute einen mitgebracht. Komisch.
Merkwürdig.
Es gibt auch Rosé. Also Rosé hat tatsächlich eine, am Anfang war es tatsächlich eine Art Marketing in der Champagne, ein Rosé-Champagner zu machen. Denn, was meinst du, Helena, aus was mache ich denn den Rosé-Champagner? Aus welcher Traube?
Oh Gott, das ist eine von diesen Sachen. Ich trinke so gern Rosé, ich müsste das eigentlich wissen. Also warte mal, lass mich mal nachdenken. Also was ich gelernt habe ist, Champagner besteht in der Regel aus 3 Trauben.
Sehr gut, sehr
Chardonnay,
gut.
Pinot Noir und Pinot Meunier. Richtig, so. Pinots, die beiden Pinots sind rot und der Chardonnay ist weiß, ne?
Genau.
So. Und normalerweise ist das ja so,
kleine Fangfrage,
dass
ich
Rosé
bin
gemacht wird aus
welcher Saft
roten
ist rot?
Trauben, aber das wird irgendwie ziemlich früh, wird die Schale da weg. Aber irgendwie so, der Saft wird nicht so lange
Corinna
auf der Schale.
Corinna hat eine böse Frage gestellt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, mich voll gemein an dich.
Ja, mich total verwirrt.
Also für viele wird das jetzt interessant sein, denn alle Säfte der 3 Rebsorten, die du aufgezählt hast, sind weiß, wenn man sie presst.
Okay, weil die Schale rot ist, aber der Saft von der Traube nicht.
Genau.
Okay,
macht also muss man sich jetzt mal überlegen, wie kriege ich denn jetzt den Rosé-Farben?
Man nimmt wahrscheinlich Rotwein dazu.
Sehr gut.
Das ist eine Art. Es gibt 2 Arten der Rosé-Produktion. Das einmal, was du jetzt genannt hast, ist der sogenannte Rosé d'Assemblage. Ich kann nicht so viel Französisch, ich bin gerade am Lernen. Avec Bubble, un petit peu. Aber es wird besser und besser, deswegen Rosé d'Assemblage. Das klingt so richtig schön. Und die zweite Art ist, man bekommt die Farbe durch die Pigmente der Haut. Weil, wie Corinna schon richtig gesagt hat, der Saft aller Trauben ist weiß.
Ja.
Und das bekommt man die Farbe über die sogenannte Mazeration. Das heißt, die
der
Haut
Saft und
blutet
die Haut,
aus.
Genau,
die
wird
Haut
länger zusammengelassen.
Aus, und je länger du praktisch alles zusammen in der Maische lässt, Saft, Kerne, Haut umso intensiver wird die Farbe. Wir haben jetzt die Tage nochmal einen Rosé getrunken, der war nur 4 Stunden, hat er ausgeblutet, der ist also relativ hell. Und wir haben auch Rosé de Seigneur, Seigneur heißt ausbluten, der 4 Tage liegt. Und der ist dann sehr, sehr intensiv rot und ist schon fast ein Rotwein.
Wir sprechen gleich drüber, was Champagner eigentlich zu Champagner macht und natürlich auch, welche Qualitäten es da irgendwie gibt, die man vielleicht noch unterscheiden kann. Aber vorher müssen wir mal ein bisschen rausfinden, ob wir schon ein paar freiwillige Champagnertrinker haben. Ich glaube, der ein oder andere hat sich hier schon gemeldet. Wer noch Lust hat auf ein gratis Glas Champagner, der muss nur kurz dem Podcast folgen und muss anschließend Bescheid sagen. Ah, und der Seite natürlich auf Instagram vom Champagnerclub.
Champagnerclub, ein Wort.
Ja, was kriegt man denn da, wenn man auf der Seite von, auf eurer Instagram-Seite, was macht ihr denn? Da so? Also was erfahre ich denn da so?
Also wir sind da noch relativ schwach auf der Post, sage ich jetzt mal. Heute machen wir zum ersten Mal Werbung dafür, aber wir wollen jetzt in Zukunft ein bisschen mehr machen. Einfach alle, die draufgehen, ein bisschen teilhaben lassen an den Dingen, die wir machen, weil wir machen sehr, sehr viel. Und das kann man durchaus sich mal angucken, weil das Thema Champagner beschäftigt uns natürlich den ganzen Tag irgendwie, irgendwo. Und ich glaube, da gibt es interessante Geschichten und vor allem auch interessante Champagner, die wir da hier und da präsentieren.
Okay, es ist Zeit, die Korken knallen zu lassen, glaube ich. Raphael, möchtest du kurz erzählen, was ihr mitgebracht habt?
Ja, schon mal, ich kann während erzählen. Wir haben einen sogenannten Rosé d'Assemblage, also durch die Hinzugabe von Rotwein. Und zwar haben wir jetzt hier ein Haus, das gute Haus Champagne Jean Laurent. Übrigens, wenn ihr so eine Flasche habt, eine weiße Flasche mit einem Champagner drin, egal ob Rosé oder Weiß, bitte immer dunkel lagern, weil der Champagner fängt an zu oxidieren, wenn er zu lange Licht sieht. Und das kann innerhalb von ein paar Minuten losgehen. Also hier haben wir jetzt einen Rosé d'Assemblage mit dem Fokus auf Pinot Noir. Warum Pinot Noir? Weil da, wo dieses Haus herkommt, das ist eine der besten Regionen für die Pinot Noir-Traube. Also sehr, sehr weit im Süden. Die Gemeinde ist unweit entfernt von der Region Burgund. Burgund macht ja richtig tolle Weine.
Knallen lassen, echt?
Ja.
Darf man denn das? Raphael, wir haben vorhin schon drüber gesprochen.
Ja, wir knallen eigentlich selten. Aber hier stören wir heute niemand. Aber ich glaube nicht, dass Corinna knallt. Ich glaube, die ist viel zu zart. Ja, aber dann muss... Ja, siehste.
Das war doch schön. So.
Also
das
war
ein schöner Sound.
Aber sehr professionell.
Ja. Sehr gut.
Einmal bitte den Korken anschauen. Weil das
alle Champagnertrinker dürfen einmal nach vorne kommen jetzt natürlich. Ne? Jetzt,
das ist ein bisschen Angeberwissen, was wir euch heute auch mitgeben. Ne? Wenn Leute euch fragen, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Ihr seht jetzt hier beim Korken, dass er doch, er ist nicht ganz breit, er ist ein bisschen eingedrückt, ne? Wie ihr jetzt hier seht.
Ich mache das mit den Gläsern.
Erzähl, was Corinna weiter damit sagen will, man sieht am Korken, wie lange er schon degorgiert wurde, der Champagner. Degorgiert heißt der Zeitpunkt, an dem das Hefedepot entfernt wird. Das führt aber vielleicht ein bisschen zu weit.
Das machen wir gleich. Darüber sprechen wir gleich nochmal, weil das
vielleicht dann gleich. Jetzt sollte erstmal genießen.
Ausführlich darüber reden.
Hier haben wir, wie gesagt, ein Rosé mit Fokus auf Pinot Noir, aber wir haben noch ein bisschen Chardonnay drin und ein bisschen Pinot Blanc. Pinot Blanc wurde eben noch nicht genannt. Es gibt nämlich insgesamt 7 zugelassene Rebsorten in der Champagne, aber 99, irgendwas Prozent aller Champagner werden aus den 3 Hauptrebsorten produziert. Chardonnay, Pinot Noir und Meunier. So, ja, hier haben wir, was vielleicht noch wichtig ist, immer der Zuckeranteil. Hier liegen wir bei 7 Gramm Dosage pro Liter gerechnet. Also wenig Zucker, alles eher im unteren Brütbereich. Das ist auch so ein Learning. Viele trinken Champagner, die müssen halt ein bisschen süß haben. Wir arbeiten daran, je häufiger man Champagner trinkt, umso weniger Süße braucht man. Also wir trinken mittlerweile viele, viele Brütner Tür, wo gar kein Zucker mehr zugesetzt wird.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Laufen. Das ist für mich ein bisschen wie Schmalzbrot essen oder eine Nasendusche benutzen. Ich tue es. Aber ich möchte dabei bitte nicht beobachtet werden. Schon gar nicht von Kollegen. Was sollen die denn denken, wenn ihre sonst so unfassbar dynamische und souveräne Kollegin mit rotem Gesicht im Schneckentempo den Weg entlang kriecht, ein kleines Erdbeben bei jedem Schritt auslösend? Quatsch, sagt mein Kollege Robin. Den habe ich nämlich gefragt, ob das nicht total peinlich wäre, wenn eine Couchkartoffel wie ich sich beim B2Run anmeldet, um gemeinsam mit Kollegen 6 Kilometer zu laufen.
Auf keinen Fall ist das peinlich, denn jeder so schnell, wie er kann. Das habe ich auch jetzt erst gemerkt. Ich war früher auch immer so, Hauptsache schnell und alles geben, dass man so schnell im Ziel ist. Aber das ist eigentlich gar nicht so gesund, denn langsames Laufen ist viel besser. Die Hintergründe dazu kenne ich nicht, aber so ist es. Also von daher finde ich es auch gut, dass jeder mit seinem Tempo da mitmachen kann.
Robin war 2023 beim B2Run in Düsseldorf dabei und er fand es richtig super.
Ich würde es wieder tun, auf jeden Fall, denn es ist immer toll, mit Kollegen auch mal in einem anderen Kontext zusammenzukommen und gemeinsam dann die Ziellinie zu erreichen, der eine früher, der andere später. Gute Stimmung, tolles Umfeld, von daher auf jeden Fall.
Okay, wenn Robin das sagt, sind wir doch auch dabei, oder? Beim B2Run 2024 in Düsseldorf am 20. August. Schnappt euch ein paar Kollegen und meldet euch jetzt an unter b2run.de/podcast.
So, der so. Sieht einfach nur schön aus, wenn ich das mal sagen darf. Kann ja. Mal bitte jemand die Farbe beschreiben?
Rosé.
Nee, ja, aber das ist Lachs. Doch mehr als Rosé. Lachsfarben, das stimmt. Lachs, das ist eher so, das geht Richtung, das hat schon fast was Orangenes, gell?
Lachs, finde ich, absolut.
So, sehr verteilt.
Ja. Aperolfarbe, ja, stimmt. Ja. Das ist so ein bisschen so, das stimmt. So, und hier vorne gibt es Chips mit Schinken und hier sind ganz merkwürdige, die sind wirklich super merkwürdig, strange, Chips mit Eigeschmack. Warum? Ich weiß es nicht. Oh, ja. Es ist irgendwie ein spanisches so Ding.
Nein.
Probier mal. Aber schmeckt weird, oder? Schmeckt super merkwürdig.
Ja, wie so ein frittiertes Ei.
Ja, ne? Ja. Mein Gut. Was? Die Spanier tun, was sie tun müssen. Ich glaube, jetzt haben wir einen mehr Menschen, als ich eingeschenkt habe. Aber wir kriegen das hin. So. Raphael kriegt auch noch einen. Ich muss leider verzichten heute.
Das holen wir alles mit, also, meine Liebe.
Also, bitte schwenken, mal riechen, dann nochmal schwenken.
Und dann einen großen Schluck.
Ja.
Einen großen Schluck nehmen, weil, wie gesagt, nicht den Fehler machen.
Bei 26,5 Grad in der Sonne sollte
man
immer.
Glas muss innerhalb von 3 Schlucken leer sein.
Okay, das ist die Ansage. So, bitteschön. Wer möchte denn mal was dazu sagen, was er da auf der Zunge hat? Vielleicht der Herr im blauen Hemd?
Ja, sehr rund, sehr ausgewogen. Da ist jetzt irgendwie kein besonderer Nachgeschmack, unangenehmer dabei, sondern wirklich sehr frisch.
Fruchtig.
Ein bisschen fruchtig, ja. Genau, ja.
Ist auch nicht Ihr erstes Glas, ne?
Nee, das zweite.
Heute weiß ich jetzt nicht, aber...
Sehr gut, sehr lobenswert.
Insgesamt, okay.
Also Helene, ja, wenn ich kurz was dazu sagen darf.
Ja, bitte.
Bei uns geht es ja wirklich darum, die Genussvielfalt der Champagner zu entdecken. Und wir sind jetzt auch keine Sommeliers, die dann dastehen und den Gästen erzählen, was sie denn zu schmecken haben. Wir wollen einfach, dass die Menschen Lust und Spaß am Champagner trinken haben. Und da muss da jeder auch für sich herausfinden, was ist für mich quasi das richtige Haus oder auch Winzer? Oder wie süß darf es für mich sein? Den haben wir jetzt natürlich heute mitgebracht, weil das ist ein, ich sag mal, easy to drink Champagner für die Sonne, schön fruchtig. Kommt aus der Süd-Champagne. Ich glaube, da gehen wir ja gleich auch nochmal
auf jeden Fall
ein.
Ja.
Deswegen ein kleines Winzerhaus, was uns sehr am Herzen liegt.
Kannst du nochmal sagen, bitte?
Ja, das ist Champagne Jean Laurent.
Was für eine schöne Flasche das auch ist.
Ja, es ist sehr traditionell, ne? Er ist jetzt keiner, der, sag
Top
ich mal,
modern
modernes Etikett hat, aber das mögen wir jetzt an ihn. Er hat sehr schöne Champagner, er hat besonderes Champagner. Und da muss man jetzt noch eine Sache dazu erwähnen. Wir haben ja gesagt, es gibt 3 Rebsorten.
Ja.
Stimmt nicht so ganz.
Verdammt.
Habe ich eben schon mal kurz gesagt.
Das war das Einzige, was ich mir wirklich merken konnte.
Ja, es gibt 7 Rebsorten. Die machen aber nur 1% aus von der gesamten Champagner-Produktion.
Die zusätzlichen 4 machen
aber
nur 1%.
Aber warte mal, dürfen
aus.
Die das denn? Weil ich lese überall, dass man nur eigentlich...
Nein,
das ist einfach falsch, das versteht.
Es sind 7 zugelassene Rebsorten.
Super.
Ja.
Okay.
Genau.
Und Jean Laurent, weil er aus der Südchampagne kommt, der hat halt einige dieser seltenen Rebsorten, die wirklich auch sehr schwer anzubauen sind. Und die geben nochmal also einen ganz besonderen Geschmack. Selbst wenn man Champagner-Einsteiger ist, das ist völlig egal, entdeckt man da einfach auch wieder eine ganz besondere Geschmackstiefe und Vielfalt.
Also der
Aber
Haupt-
macht er euch Spaß? Jetzt mal so kurz gefragt.
Ja, ich gehe nochmal hier ein bisschen ins Publikum, wenn ich darf. So, wie sieht's aus? Champagner sonst eher ja oder no?
Ja, es schmeckt sehr lecker. Ist früchtig, ja. Und gefällt mir für dieses Wetter.
Könnte man noch mehr von trinken, ne?
Ja.
Champagner im Sommerwetter ist auch richtig gut, oder? Das ist
perfekt.
Optimal eigentlich.
Nur noch eine Sache, bei der weißen Flasche hat der Raphael schon gesagt, also auch wenn das Glas jetzt in der Sonne steht, bitte so schnell wie möglich trinken, der Rosé, der reagiert sofort.
Ein paar Minuten
mit der Sonne.
Geben wir euch schon noch.
Die wird sehr, sehr lecker und schön prickelig, perfekt im Sommer.
Gutes Muttertagsgetränk auch, ne? Ja, also... Die nächste, eigentlich, ich verstehe gar nicht, warum wir uns alle mal Gedanken drum machen, was wir unserer Muttertag schenken. Wir können ja einfach eine Flasche Champagner kaufen eigentlich.
Die Stimmung steigt. Ja. Also jedes Mal, wenn man Champagner trinkt, steigt die Stimmung. Also selbst wenn man so ein bisschen Zoff zu Hause hat,
Champagner
immer ganz gut
besser,
eine Flasche Champagner mitzubringen, ja, dann ist die Mama wieder glücklich.
Ein paar Erdbeeren vielleicht und noch irgendwie ein paar Chips.
Ja, ja, super.
Habt ihr probiert? Tankstellen-Chips.
Also ja, die Eier-Chips passen nicht dazu.
Nicht deins.
Also.
Aber du hast schon angekündigt, dass du die nicht magst.
Nein, bin ich voreingenommen.
Die sind lustig, ne? Das ist ein kulinarischer Gag. Ich verstehe auch nicht ganz warum, aber es ist, ja.
Ja,
wenn man auf
Tortilla cool
steht.
Ich finde das cool, mal
also
andere
Chips. Also die Schinkenchips funktionieren auf jeden Fall ganz gut dazu, ne?
Also das ist mal was. Funktioniert gut. Ich würde fast sagen jetzt bei Chips, weil die doch schon so eine gewisse Salzigkeit haben. Also und auch Schinken würde jetzt wiederum auch sehr guten Jahrgang Champagner passen. Das müssen wir dann wohl
das
bei der nächsten
wir
Runde
jetzt
machen.
Genau, das dröseln wir jetzt auf, bevor es die nächste Runde gibt. Also, jetzt müssen wir mal Folgendes sagen. Jetzt müsst ihr mir sagen wieder, ob das stimmt, was ich überhaupt gelernt habe. Eigentlich ist es so, dass fast alle Champagner, 80% aller Champagner, werden aus verschiedenen Jahrgängen so gemischt, dass sie am Ende so schmecken wie der einzig wahre dieser Marke. Immer gleich praktisch so in Anführungsstrichen. Ne? Wahrscheinlich plus minus, aber das ist der Gedanke.
Ja.
Es ist immer ein Cuvée und es wird immer zusammengestellt. Ich glaube, das heißt Assemblage, korrekt?
Ja, richtig.
Wunderbar, okay. So, aber es gibt ganz besondere Champagner, nämlich die Jahrgangschampagner, die nur aus einem Jahrgang gemacht sind. Warum machen die Häuser das?
Ja, ich meine, weil erstmal, warum machen sie das andere? Das andere machen sie, um halt eine gewohnte Qualität zu bieten. Das heißt, du hast, natürlich ist jedes Jahr anders. Das wissen wir selbst. Jedes Jahr ist klimatisch komplett unterschiedlich, wobei jetzt die Jahre sich immer mehr gleichen. Aber das heißt, ich bin gezwungen, immer mal durch meine Mixtur, und es ist Assemblage klingt besser als Mixen, ich bin gezwungen, dass ich dann eben immer die aktuellen Jahre nehme und versuche halt, den Geschmack vom letzten Jahr so hinzubekommen, und zwar über sogenannte Reserveweine. Das ist übrigens eine ganz Besonderheit, die sich äußert, dass das die Franzosen mit die wenigsten sind in der Welt, die bei Schaumwein eben diese Reserveweine nutzen, schon übrigens seit vielen, vielen Jahren. Und damit bekommt man eben halt diese relativ gleichbleibende Geschmacksqualität hin. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Einstiegschampagner von heute trinken wird und den gleichen von vor 10 Jahren, dann wird man einen Unterschied schmecken.
Okay, und dann gibt es noch Blanc de Blanc und Blanc de Noir.
Ja.
Blanc de Blanc ist nur aus Chardonnay?
Nee.
Ah.
Eben haben wir schon.
Schön gewesen.
Es gibt ja noch 4 weitere Rebsorten.
Ja.
Wir hatten,
dafür kannst du jetzt
aber
nicht.
Nur aus hellem Traubensaft.
Genau, ja. Also Pinot Blanc ginge auch zum
langsam
Beispiel mit
hört
Chardonnay.
Hört ihr die Verzweiflung in meiner Stimme?
Nein, überhaupt nicht. Du hast sehr viel Ahnung.
Für jemanden, der kein Champagner
trinkt. Nein,
hat.
Aber das führt vielleicht
aber
auch ein bisschen zu weit.
Ja, Marc, ja. Ich arbeite dran. Ich habe noch viele Jahre Zeit. So.
Blanc de Blanc heißt das Weiße aus der weißen Traube. Blanc de Noir heißt das Weiße aus der dunklen Traube. Ja, ist also kein Rosé jetzt in dem Falle. Aber es ist halt der Saft der dunklen Trauben.
Also aus Pinot Noir oder Pinot Meunier.
Genau.
Okay.
Ja.
So. Und was zu wann und wann zu welcher Gelegenheit oder einfach alles durcheinander?
Das muss jeder für sich selbst, finde ich, ausprobieren. Klar gibt es Dinge, da würde ich jetzt ein Blanc de Blanc eher zu trinken. Ich sage jetzt mal Fisch, weißes Fleisch. Das sind so Geschichten, aber im Prinzip eigentlich geht alles immer je nach dem eigenen Geschmacksempfinden.
Hast du ein bisschen so ein emotionales Ding, ne?
Ja, auch das. Also Blanc de Blanc ist was Feines. Wir trinken gerne Blanc de Blanc. Gestern Abend haben wir zum Beispiel einen Blanc de Blanc getrunken, nur aus Pinot Blanc. Den hat, glaube ich, noch keiner von euch hier mal probiert.
Das ist eben eines der seltenen Rebsorten.
Übrigens auch von diesem Haus.
Genau.
Ja. Okay, was habt ihr denn noch mitgebracht? Was ist der zweite?
Der zweite war nochmal
der erste.
Den können wir gerne auch nochmal in die Runde verkosten.
Würdet ihr denn noch ein Gläschen trinken wollen?
Ja, ich gehe davon, ne?
Es ist ja auch ein bisschen so, ein Glas Champagner ist ehrlich gesagt auch kein Glas.
Wer noch ein zweites Glas trinkt, der muss aber versprechen, dass er jemand anderem sagt, dass er unser Insta-Profil liked.
Das finde ich fair.
Also irgendwie so einen kleinen Kompromiss muss
man
schon eingehen.
Aber ich würde gerne nochmal kurz, während Raphael vielleicht die zweite Flasche aufmacht.
Jetzt bin ich gespannt, wie männlich es bei Raphael auch gleich ploppen wird.
Ja,
das wird hier richtig
Das
abgehen.
Ist übrigens auch immer ein leichter Punkt, wo sich die Geister dann scheiden zwischen uns beiden. Also ich mag es eher, wenn die Flasche laut aufgemacht wird. Ich zelebriere das sehr gerne. Er findet das schöner, wenn man es leise eröffnet.
Ach so,
aber
doch.
Das ist wirklich Geschmackssache, gell?
Okay, ich hatte jetzt gehofft, dass es bis rüber nach Obelkasse knallt.
Genau, jetzt zeigen wir euch noch ein bisschen mehr.
Sollen wir nochmal zeigen, dass wir hier drüben auch Champagner haben?
Genau. Wie man hier die Flasche öffnet. das zeigt vielleicht jetzt auch nochmal der Raphael, weil oftmals die Leute stehen da manchmal so da, gerade wenn immer in der Gastronomie bist, so.
Okay, ich halte dir ein Mikrofon, dann hast du zwei Hände, oder?
Kannst du auch mit deiner Hand. Okay. Also wichtig, der erste Schritt wäre schon mal hier diesen Nippel zu finden.
Den Nippel finden ist immer gut, kann ich sagen.
Ja, meistens findet man ihn nicht immer, manchmal suchen wir auch. Wenn du das nämlich findest, Nippelchen, dann kannst du sehr schön sauber abreißen, weil wir finden es immer schön, wenn eine Flasche auch dementsprechend präsentiert wird.
Was gemeint ist, dass diese Folie einen Anfang hat, den man abreißt. Ne?
Okay. Die ist perforiert, also wenn man es sauber abzieht, sieht es auch sauber aus. Wir sind öfter mal im Restaurant, da wird die einfach runtergezogen. Das sieht so lieblos aus und dann denke ich immer, wenn es danach auch so schmeckt, dann wundere ich mich gar nicht.
Champagner ist schon ein Produkt zum Zelebrieren.
Dann der nächste Schritt ist hier dieses Teil. Wie oft muss man es drehen? Wer hat eine Idee?
Fünfmal?
Dreimal? Noch mehr? Zehnmal? Sechsmal?
Also Helene, du bist doch heute wirklich...
Ihr habt Pech, sonst hätte ich noch ein drittes Glas bekommen, aber leider, knapp vorbei.
Fünfmal. Okay, sechsmal drehen. Und du hältst, wie man sieht, seit 3, 4, 5, 6. Ich meine, man dreht halt, bis es auf ist. Ne? Und du hältst aber die Hand oben drauf. Offensichtlich ist das wichtig.
Eigentlich sagt man, man kann jetzt das Drahtgeflecht abmachen, aber ich habe es mir anders beigebracht. Ich halte jetzt, fixiere den Korken und drehe die Flasche.
Wisst ihr, was mich ein bisschen enttäuscht, Corinna, dass ihr keinen Säbel mit dabei habt? Ich gehe mal aus der Schusslinie. Ich kann ein bisschen lauter machen. Aber ja, komm, mach mal ein bisschen lauter. Mach mal richtig laut. Oh, man muss zugeben, es war lauter als vorher. Sehr schön. Und es sprudelt nicht über.
Ja, mit dem Saprieren, da sprichst du ein Thema an. Aber vielleicht lassen wir gerade, obwohl wir
Raphael einschenken.
Genau. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Methoden zu saprieren, ob mit einer Kreditkarte oder selbst mit einem Glas, also hier schon mit dem Rahmen wird schon sapriert.
Ich persönlich lasse immer mit der Augenhöhle ein.
Ja, typischerweise mit dem Sapriermesser. Das können wir wirklich das nächste Mal zusammen machen. Tatsächlich gibt es da auch von der deutschen Bundesregierung Vorgaben beim Saprieren. Du musst also auch einen Kettenhandschuh mitbringen, weil wenn da was passiert, ist man nicht versichert.
Okay.
Deswegen scheuen wir uns da immer ein bisschen davor.
Naja, aber sagen wir mal, so einen Daumen oder so einen Finger zu verlieren ist halt auch, also ich meine, Champagner ist toll, aber das ist es nicht wert.
Ja. Also Saprieren ist tatsächlich wirklich auch eine kulturelle Methode, um den Champagner zu eröffnen.
Wo kommt denn das her? Von den Offizieren oder so?
Ich bin der Meinung, es kommt aus der Zeit von Napoleons. Raphael, sage ich das richtig?
Mit
dem Saprieren?
Also ich bin kein Sabrage, so wie es richtig heißt, Fachmann. Wir haben uns bis jetzt immer geweigert, weil ich so oft sehe, dass so viel Champagner rausgeschossen wird. Und wir kennen die Winzer, die armen Leute, die so viel arbeiten, den ganzen Tag und die ganze Nacht, hätte ich fast schon gesagt. Das
ist traurig, ne?
Dann tut's mir leid, wenn da so viel Champagner immer weggegossen wird, nur um jetzt hier, ich zelebriere Champagner.
Ich habe eine sehr schöne Szene gerade bei Dr. House gesehen, wo er seine Freundin beeindrucken will, seine neue, und eine Flasche komplett zerstört einfach. Die
und genau, Helene, genau diesen Schockmoment hatten wir auch. Da gab es jemanden, der wollte angeben, guck mal, wie toll ich saprieren kann. Und er hat eine ganz, ganz wertvolle Flasche zur Hälfte kaputt sapriert. Und das ist dann natürlich...
Ja, und was macht man dann? Dann siebt man die Glassplitter aus dem Rest und...
dann weinst du.
Dann weint man einfach.
Wir haben geweint.
Dann weinst du. Dann weinst du wirklich.
Na gut.
So.
Aber es könnte passieren, dass ich auf euer Angebot zurückkomme.
Jetzt stoßen wir mal zusammen an.
À la votre santé, sagt der Franzose. So, santé.
Mal 3, 2, 1 und dann gehen wir mal zusammen. 3, 2, 1.
Sowohl.
Da hatte ich jetzt echt ein bisschen Angst. Das hätte jetzt in Sabrier-Fiasko enden können.
Ach, nein. Mach dir keine Sorgen.
Ja, ne? Das könnt ihr sagen mit 2 Glas Champagner im Blut gleich. Aber ich stehe hier nüchtern und muss mir die Folgen überlegen. So, jetzt müssen wir aber wirklich endlich darüber reden, was ein Champagner zum Champagner macht. Und ich meine, zwei Sachen, die ich mir gemerkt habe, ist erstens, es muss in der Champagne hergestellt werden.
Ja, sehr gut.
Und es muss nach der Flaschengärungsmethode hergestellt werden. Das sind, finde ich, die beiden wichtigsten Sachen. Ich glaube, es gibt aber noch mehr Dinge, die eigentlich...
Aber es sind eigentlich, also die Champagne hat ganz, ganz, ganz viele Vorschriften. Alles muss händisch passieren. Das führt sehr, sehr weit, wenn wir das alles aufzählen würden.
Also ein dicker Katalog von Vorgaben.
Genau, aber die wichtigsten Dinge hast du gesagt. Die alkoholische Gärung ist ja ist identisch mit dem Wein. Und die Flaschengärung ist auch identisch mit den von anderen Sektwinzern.
Ja.
Auch in Deutschland oder sonst wo in der Welt. Cava Franciacorta in Italien, Cava in Spanien. Aber das Besondere an der Champagne ist nicht nur diese Flaschengärung, sondern die Region. Und wer die Champagne kennt, ich weiß nicht, wer schon mal von euch in der Champagne war, ist immer ganz gut, sich zu orientieren, ungefähr 150 Kilometer östlich von Paris, da bist du mitten in der Champagne. Also gar nicht so weit weg, nicht irgendwo am Arsch der Ella, wie man so schön sagt, in Düsseldorf, ist übrigens das nördlichste Weinanbaugebiet Frankreichs. Und das Besondere sind diese Böden in dieser Region. Es ist eine sehr zerklüftete Region. Besonders sind halt eben diese Kalkkreideböden. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ganz weiße Böden, die halt in der Lage sind, sehr, sehr viel Wasser zu speichern. Selbst wenn wir so ein Wetter haben, hier 4 Wochen, 6 Wochen, ziehen sich die Reben immer noch die Flüssigkeit unten aus dem Boden. Und das ist eigentlich so das Besondere. Das ist das Zweite. Dann gibt's noch das, was ich eben schon gesagt habe, diese Reserveweine. Die Franzosen waren die Ersten, die das gemacht haben. Und zwar hat man gute Jahre gesammelt in unterschiedlichen Gefäßen, ob das jetzt ein Holzfass war, ob das eine Tonamphore war oder ein Steiltank. Man hat die Dinge separiert nach Reben und Jahrgang natürlich aufbewahrt und hat dann eben schlechtere Jahre dadurch wieder aufbessern können, eben durch diese Kunst der Assemblage. Mhm. Das ist ja wirklich eine Kunst, weil du aus ganz, ganz vielen Grundweinen auswählst.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Das ist wie ein Experimentierbaukasten. Du hast ganz, ganz viele Flaschen mit Stillwein und guckst, was könnte zu wem passen, was von dem nehme ich mehr, von dem nehme ich weniger. Ja. Wir waren einmal bei einem Haus dabei, die haben uns das mal gezeigt und wir durften mitmachen.
Das war Wahnsinn.
Das war echt schwierig. Also
die Winzerin musste wirklich könnt ihr euch das vorstellen, aus 214 Säften wählen, um diese eine Assemblage und Cuvée wieder mitzukriegen. Also das ist wirklich, diese Önologen haben ein Wikipedia im Kopf, das ist der absolute Wahnsinn.
Ja, also einfach die Geschmäcker verinnerlicht und
das wissen, die
da muss noch ein bisschen davon vorne und da muss
ja,
ein bisschen
und dann noch die Vorstellung zu haben, das schmeckt jetzt so und so, das hat im letzten Jahr so und so geschmeckt. Ich muss jetzt das mit dem vermehlen, damit ich eben diesen Geschmack hinbekomme. Das ist wirklich also eine Sensation. Das, also wir erleben auch jedes Mal, wenn wir da sind, lernen wir was Neues dazu. Ja. Und erleben wirklich so Wow-Effekte.
Wir sprechen gleich nochmal über den Prozess. Ich will nochmal ganz kurz bei der Champagne bleiben. Geografie Nulpen, wie ich, wissen es ja nicht, aber ich habe es dann natürlich nachgeguckt. Die liegt ja relativ weit nördlich.
Ja.
Und das heißt, traditionell sind die Weine und auch der Champagner, der von da kommt, ja nicht sehr süß. Aber durch den Klimawandel ändert sich das ja einfach. Ne?
Ja.
Wie geht denn die Champagne damit um? Das ist immer
wärmer. Ja, die Champagne geht sehr, sehr positiv damit um. Man reagiert auf die neuen Gegebenheiten. Letztendlich ist es nicht so, dass wir die Süße brauchen im Wein oder im Champagner, sondern wir brauchen die Säure. Die Säure ist für die Frische da. Und die meisten denken, Säure ist schlecht. Nein, dieses Zusammenspiel aus Süße und Säure ist das Besondere. Wenn du keine Säure hast, hast du keine Frische. Dann schmeckt ja auch kein Champagner mehr.
Ja.
Wissen die wenigsten.
Wenn man sich anguckt, wie Champagner hergestellt wird, dann leuchtet auch direkt ein, warum da am Ende nicht mehr allzu viel Zucker drin ist. Hm. Denn du nimmst einen Weißwein und der wird dann nochmal vergoren, heißt es
wirklich. Ja, vergoren. Ja.
Und zwar in einer Flasche.
Ja.
Und da tut man was dazu, das heißt Dosage, richtig?
Nee, also da tut man Hefe dazu.
Ja.
Die Hefe wandelt um, also schon vorher bei der alkoholischen Gärung. Und die Hefe, wenn die Hefe dann irgendwann mal, zwischenzeitlich haben wir eben diese Assemblage gemacht, da wurden die Flaschen abgefüllt. Das darf nicht vor Januar des nächsten Jahres passieren. Also wenn man jetzt die Ernte hat aus dem letzten Jahr, darf man frühzeitig, ich sage jetzt mal im Februar, März, abfüllen die neuen Weine. Und dann wird eben halt überlegt, in welche Richtung soll es gehen. Und die Sachen werden dann eben in der Flasche gelagert. Die Hefe arbeitet noch einen Ticken weiter. Irgendwann stirbt die Hefe ab. Aber genau dieser Prozess der absterbenden Hefe erzeugt die sogenannten Tertiäraromen. Je länger eine Flasche reift, umso anders sind die Aromen, die sie nachher trägt.
Also die Hefe verwandelt den Zucker in Alkohol und CO2 und die wird als Kohlensäure im Wein, deswegen die feinen Perlen.
Genau,
und dann kommt die Nummer mit den Tertiäraromen, die du gerade gesagt hast.
Und
nämlich, manche liegen ja wirklich bis 5 Jahre, glaube ich.
Viel länger.
Das wäre vielleicht noch mal kurz, wenn ich kurz einhaken darf, eine wichtige Information an alle. Ja, wenn ein Champagner wenig Perlen im Glas hat, heißt das ganz im Gegenteil. Viele denken dann immer, das ist kein guter Champagner mehr. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn ihr sowas im Glas habt, bitte gebt denen ein bisschen die Zeit, die Chance, sich zu entfalten. Riecht beim ersten Mal dran, schmeckt mal kurz, lastet mal kurz stehen und dann macht ihr es nochmal denselben Prozess halbstündlich später. Und ihr werdet wirklich ganz besondere Entdeckungen machen. Nur weil weniger Perlen drin sind, heißt das nicht, dass der Champagner schlecht ist. Ganz im Gegenteil.
Aber er kann auch schlecht sein.
Er kann.
Also aber meistens so. Bitte, ich würde nicht die und Hand ins Feuer legen. Ob es schlecht
oder gut, das sagt euch der Champagner.
Es ist ganz selten der Fall. Also wir hatten noch, ich weiß gar nicht, an einer Hand kannst du es abzählen.
So, jetzt müssen wir nochmal zurückkommen. Ja. Also wir haben jetzt in einer Flasche quasi fast fertigen Champagner, wie auch immer lange er da rumgelegen hat. Jetzt wollen wir natürlich die abgestorbene Hefe da nicht drin haben. Das hat man zwar jahrhundertelang so gemacht oder so, aber irgendwie hat man beschlossen, es ist doch schöner, wenn der Wein nicht so super trüb ist. Das sieht schon besser aus und schmeckt vielleicht auch ein bisschen besser. Jetzt kommt der Trick. Und zwar, legt man die Flasche auf die Seite, ne?
Und die liegt die ganze Zeit schon auf der Seite. Ja.
Und dann, aber sie wird dann, glaube ich, so ein bisschen gekippt nach und nach.
Ne? Ihr müsst euch vorstellen, die Hefe sammelt sich, wo haben wir die Flasche? So liegt die Flasche und die Hefe sammelt sich hier.
Also sie liegt waagerecht, muss man für Podcast hören sagen.
Nein, die ist ja noch voll.
Ja, aber da ist auch keine Hefe mehr drin.
Will mich ärgern hier.
Netter Versuch.
Also Flasche liegt waagerecht am Anfang. Hefe sammelt sich im Bauch, ne?
Ja, genau. Und man fängt an, dann die Flasche zu drehen, das sogenannte Rütteln. Man dreht die und dreht die. Jetzt wäre die Flasche jetzt hier, muss ich aufpassen.
Plus so ein bisschen, das ist aber, glaube ich, okay. Das ist ein Outdoor-Teppich.
Man dreht die und dreht die, bis die fast senkrecht steht. Und dann hat man hier diesen Hefefropfen hier unten. So. Der sammelt sich hier. Jetzt kommt der Knüller. Man taucht diese Flasche ein in eine Flüssigkeit, die minus 27 Grad hat. Und hier genau nur mit dem Kopf der Flasche. Das ist dann nachher praktisch ein Eispropfen. Dann mache ich die Flasche auf.
Da ist ein Kronkorken drauf,
Zu dem Zeitpunkt. Kronkorken nicht immer, aber zumeist. Ich mache die Flasche auf und dann floppt durch den Druck der Flasche, der ungefähr bei 6 Bar liegt, fliegt also dieser Pfropfen raus. Dann kommt erst die Dosage. Erst dann entscheidet sich, ob ich einen Brüt-Champagner habe, einen Extra-Brüt, Brüt Natur oder ob ich jetzt was ganz Süßes trinke.
Das heißt, und zwar deswegen, weil man nämlich Zuckersirup und Wein nachfüllt, richtig?
Also das ist ein Geheimnis.
Das hat uns bisher kein Winzer so richtig verraten.
Das Einzige, was kein Geheimnis ist, wenn ich ein Brüt Natur trinke, ist es genau das Gleiche, was vorher drin war, wird nur nachgeschenkt, damit ich wieder die Flasche wieder auffülle. Aber wie gesagt, dieser Austausch der beziehungsweise die absterbende Hefe und der Austausch der aus der Flasche rauskommenden Kohlensäure und des Sauerstoffs, der von außen reinkommt, weil auch dieser Kronkorken ist nicht hundertprozentig dicht. Der macht eben diese besondere Aromatik aus.
Na gut, aber wenn ich hinterher was habe, was vielleicht nicht mehr ganz so brüt ist, dann muss ich ja was Süßes dazu tun, damit es hinterher süßer wird,
das
oder?
Ist ja die Frage. Wenn der Champagner schon so viel Fruchtgrundlage hat und gerade auch schon durch Klimawandel, die Trauben werden immer reifer, ist der Trend immer mehr, dass du sehr, sehr wenig hinzugibst.
Das verraten die nicht, was sie da reintun?
Nein. Also vielleicht der ein oder andere wird vielleicht...
Dürfen die das verheimlichen?
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Wieso? Verrät dir die Lebensmittelindustrie, was alles in deinem Essen drin ist?
Die Lebensmittelkontrolle, die wird es schon wissen, aber wir müssen es...
Also, dazu vielleicht noch eine ganz wichtige Information. In der Champagne gibt es die graue Eminenz, die aufpasst, dass Champagner genauso produziert wird, wie es zu produzieren, also wie es vorgeschrieben ist. Und das ist der Champagnerverband, der sogenannte CEVC, ja? Der gibt alle Regeln vor. Also der gibt auch vor, was in der Dosage drin ist. Aber die Winzer, das ist so eines halt ihrer letzten Geheimnisse. Das ist halt wie so ein Geheimrezept eines Kochs.
Und wenn man mal ehrlich ist, möchte man es vielleicht auch gar nicht so genau wissen.
Ja, also die Sachen, die drin sind, die sind einwandfrei. Da muss man sich keine Gedanken machen, weil sie eben gesetzlich geregelt sind.
Ja, das sind
aber was das Gesetz ist, verraten wir nicht. Okay, gut.
Ja, ich habe verstanden.
Ein paar Sachen sind natürlich drin. Ich sage jetzt mal alte Weine, die zum Beispiel in der Tonampore. Ja. Wir haben Häuser, die haben Amphoren, die sind innen vergoldet. Wir haben Häuser, die machen alles möglich, um einfach mal ganz neue Aromen zu erzeugen. Und eine Mixtur dessen kommt nachher da rein.
Okay.
Was das im Einzelnen letztendlich ist.
Ja.
Wissen wir nicht.
Der Geschmack ist entscheidend.
Ich glaube, was man heute gemerkt hat, ist, Champagner macht einfach Spaß. Egal ob in der Sommerhitze oder zu Weihnachten.
Absolut.
Oder zu Silvester, wenn es kalt ist, ist es ein schönes Getränk, ist es ein edles Getränk und es wird sehr sorgfältig, so viel kann man glaube ich sagen, hergestellt. Vielen Dank an euch beide, dass ihr uns eine wunderbare Einführung in diese Welt gegeben habt. Wir haben sehr viel gelernt.
Danke, dass wir dabei sein durften. Wir kommen gerne wieder.
Danke.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
Nachdem wir in den vergangenen Tagen diesen kurzen Herbsteinbruch mit der Schafskälte hinter uns gebracht haben, kommen wir in ein Wochenende, was erneut ziemlich wechselhaft wird. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Zwei Dinge vorab. Die eine Sache, im Moment wird relativ viel darüber berichtet und auch geschrieben und auch kommentiert, wie sehr denn dieser Juni schlimm ist und dass das ja alles überhaupt nichts mehr mit Klimawandel zu tun hätte und all solche Geschichten. Dazu sei eine Sache gesagt. das ist relativ typisch, dass um diese Jahreszeit und dass auch zu diesem Zeitpunkt vom Norden nochmal Polarluft zu uns stößt, die dann die Temperaturen auf teils unter 15 Grad als maximale Höchsttemperatur halt eben sinken lässt. Und dass das Ganze auch dann in Verbindung mit Regen, Schauern und vielleicht auch einzelnen Gewittern ist. Und das ist so der letzte Schwall an Kaltluft, bevor der hohe Sonnenstand die Restkälte des Nordpols dann halt eben ja praktisch erwärmt wird und wir dann halt entsprechend nicht mehr in solche kalte Witterungsphasen bekommen. Punkt 2, es gibt durchaus mal einzelne Modelle, wie beispielsweise das amerikanische NOAA-Modell, welches dann halt eben relativ lange im Voraus Prognosen abgibt. Und so haben sich relativ viele darauf gestürzt, dass der Juni ein Höllenjuni werden wird mit einer unglaublichen Hitze und so weiter und so fort. Und wenn man sich so im Voraus, es gibt zum Beispiel das amerikanische CFS, das ist so ein verlängerter Arm des GFS, was viermal am Tag berechnet wird und was 9 Monate im Voraus berechnet. Es geht nicht darum, wie das Wetter genau in 9 Monaten wird. Es geht aber darum, dass man sich halt gewisse Großwetterlagen, Großstrukturen des Wetters halt eben anschaut und dann halt eben tatsächlich auf einzelne Prognosen kommen könnte. Und so in etwa berechnet auch das NOAA-Modell. Das NOAA-Modell gibt allerdings nur von einem Stichpunkt oder von einem Stichtag her die weitere Prognose aus. Und darauf stürzen sich alle. Es wird aber halt eben nur einmal drauf geguckt. Und nicht 4 oder meinetwegen auch 12, 15, 20 Mal drauf geguckt auf die einzelnen Modellläufe, wie denn das Wetter werden könnte. Genug mit dem Schwenk in das, was gerade so rundherum um den Sommer passiert, kehren wir zu dem Wochenendwetter zurück. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, es wird jetzt nochmal wechselhaft werden. Es gibt aber durchaus Hoffnung, dass es dann im Laufe der nächsten Woche mal für ein paar Tage etwas länger trocken bleiben könnte. Mehr dazu dann aber bei mir auf der Homepage. Der Freitag bringt uns relativ viel Regen und Wolken. Das relativ viel ist zumindest mal auf den Regen bezogen, denn wir werden so rund um den Vormittag bzw. morgen werden wir so ein bisschen Regen bekommen. Das wird so eine relativ schwache Regenfront sein. Im Nachmittagsverlauf trocknet es dann mehr und mehr ab, ehe dann zum Abend neue Schauer aufziehen werden. Und die Temperaturen liegen dann so im Groben bei 12 bis maximal 19 Grad. Es kann sein, dass zum Freitagabend die Sonne mal durchblitzt, dann sind es auch mal etwas mehr gerade. Der Samstag wird uns von der Nachtbeginn bis in den Morgen Dauerregen bringen. Der kann auch durchaus kräftig ausfallen. Nach diesem Dauerregen frischt der Wind auf und es wird nochmal so ein Mix aus Sonne und Wolken geben. Vielleicht ist auch nochmal ein einzelner Schauer dabei. Ich gehe im Moment allerdings nicht davon aus. Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig, liegen so bei 13 bis maximal 18 Grad. Und wenn dann mal ein Schauer aufziehen sollte, dann gibt es rasch schon mal maximale Böen von etwa 55 bis 60 Kilometer pro Stunde. Ansonsten bleibt es mit 50 Kilometer pro Stunde in Böen wohlgemerkt doch relativ windig. Der Sonntag wird uns eine Mischung bringen aus Schauerwetter. Das wird uns den ganzen Tag über begleiten. Am ehesten werden die Schauer rund um die Nachmittagsstunden auftreten. Auch hier gilt, in Schauernähe sind nochmal maximale Böen bis 50 Kilometer pro Stunde möglich. Ansonsten bleibt es aber weiterhin relativ windig. Temperaturen steigen ein bisschen an, liegen bei 13 bis maximal 21 Grad. Und dann blicken wir noch ganz schnell auf die neue Woche. Der Montag statt jetzt viel Regen, gerade so zum Nachmittag kann auch mal ein Gewitter dabei sein, 14 bis 21 Grad. Und der Sonntag soll Stand jetzt etwas wärmer werden und auch ein bisschen schwüler werden. Zum Abend drohen dann erneut Schauer und einzelne Gewitter. Das Ganze dann bei etwa 14 bis 22, teils 23 Grad. Einzelne Modelle gehen sogar bis auf 26 Grad hoch. Und damit würde ich euch jetzt ins Wochenende entlassen. Freut euch darüber, dass es mal nicht nur Hitze, nicht nur Schwüle ist und dass vor allem die Natur auch mal das Wasser bekommt, was die Natur zwingend notwendig hat. Noch kleine Anekdote am Rande. Ich hatte jetzt von einem Forster gehört, der da sagte, wir bräuchten jetzt eigentlich so, wie der Sommer ist, 3-4 Jahre, auch die Sommer, damit es dem Wald auch wieder richtig gut gehen würde und die Bäume auch wieder richtig aus dem Vollen schöpfen können, was das Wasser angeht. In diesem Sinne freuen wir uns doch einfach für die Natur, der Sommer wird bestimmt noch früh genug kommen. Also bis dahin, euch das Allerbeste und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
Wieder einen Rheinpegel durchgehört. Gratulation. Jetzt müsst ihr nur noch jemandem von dieser Episode erzählen. Danke.